Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
Heute mit Christine Watti und
mit Simon Sahner.
Es ist so gut, dass wir heile von dieser Frankfurter Buchmesse wieder zurückgekehrt sind. Vor 4 Wochen wahrscheinlich, inzwischen auch schon.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Wir sind alle wieder in unsere jeweiligen Städte zurückgekehrt und toi, 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 ohne irgendetwas Ungewolltes mitzubringen nach Hause sozusagen.
Was meinst du, eine Schwangerschaft oder was?
Nein, eine Schwangerschaft meinte ich jetzt nicht.
Eine Drogensucht.
Eine Drogensucht, aber irgendwelche Infektionen oder Sonstiges, das haben wir alles nicht mitgenommen.
Das stimmt. Wer jetzt denkt, was reden die für kryptisches Zeug? Und wer jetzt hier neu eingestiegen ist, das ist eine monatliche Kooperation zwischen Lakonisch Elegant, eurem Kulturpodcast, und dem Internetfeuilleton 54 Books. Und es ist so, dass wir uns einmal im Monat treffen in unterschiedlichen Konstellationen und meistens ein sehr literarisch geprägtes Thema hier auseinandernehmen und immer noch Gäste dazu einladen. Und ich habe ja schon die Drogensucht angesprochen. Okay, das ist so platt. In Wahrheit ist es so gekommen. Es ist Herbst 2021. Wir haben eine Redaktionskonferenz miteinander gemacht und festgestellt, das wird, und wir dürfen aus der absolut privilegierten Perspektive sprechen, dass wir Jobs haben, die uns jetzt nicht dazu zwingen, das Haus verlassen zu müssen an vielen Stellen und irgendwie im Krankenhaus zu arbeiten oder in einer anderen kritischen Infrastruktur. Für uns war klar, das wird ein Winter, ein Herbst werden, der ähnlich wie der letzte einigermaßen ereignislos sein wird. Lakonisch Elegant musste gerade seine Party absagen. Und da haben wir uns gefragt, oder ich habe euch gefragt, kann Literatur die Sehnsucht nach irgendeiner Form von Loslassen, ungeordnet sein, Ekstase, Rausch befriedigen? Oder ist der Satz, dann liest doch einfach diesen Winter viele Bücher, wirklich einfach auch eine Unverschämtheit?
Also ob die Literatur das Lesen im heimischen Wohnzimmer oder im Bett abends, ob das jetzt die große Party ersetzen kann, das würde ich stark in Frage stellen. Aber wir können ja zumindest uns mal darüber austauschen, wie man zumindest vielleicht darüber erfahren kann, wie gefeiert wurde, wie gefeiert wird und wie sich das dann in Literatur zeigt. Weil dafür gibt es, glaube ich, schon ein paar Beispiele, über die man reden kann.
Wir könnten auch einfach jetzt uns gegenseitig was vorlesen, ne? Das können wir auch mal irgendwann einführen. Wir lesen uns interessante Stellen aus Literatur vor, aber das machen wir jetzt diesmal nicht. Vielleicht treffen wir auf den einen oder anderen Ausschnitt, aber vor allem treffen wir, worüber ich mich sehr, sehr freue, auf Sarah Berger. Sarah Berger ist Schriftstellerin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Und dich ausgewählt haben wir, beziehungsweise die Idee kam von 54 Books, auch deshalb, weil in dem, was du schreibst, zumindest auch Datings und Sex und Identität eine Rolle spielt und vielleicht nicht immer in der nur ekstatischen oder mit dem ganz ekstatischen Fokus, aber zumindest eben mit dem Erschließen von genau der Welt, in die wir nämlich unbedingt heute rein wollen. Was würdest du denn sagen, kann Literatur die Momente ersetzen, in denen man vielleicht, um es so platt zu sagen, in Zukunft nicht aus sich raus kann und auch nicht aus dem Haus raus kann?
Ersetzen finde ich schwierig, weil alle diese Dinge so für sich stehen. Aber ich glaube, Literatur hat mich zumindest immer mal wieder in Rauschzustände versetzt und steht also so für sich. Und ich habe da gar nicht das Bedürfnis, dass es das ersetzt, sondern ich kann mich da so ganz gut drauf einlassen und mich da auch freuen über solche literarischen Texte, die das erreichen.
Hast du so ein Beispiel gleich am Anfang?
Tatsächlich. Ein Beispiel, was man jetzt wahrscheinlich gar nicht so mit Drogen und Sex in Verbindung bringt, aber für mich ist zum Beispiel Mayröckers Prosa in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Also das ist sowas, was mich total berauscht und wo ich auch, wenn ich anfange, einen Text zu lesen, davon überhaupt nicht wegkomme. Also ich merke dann, manchmal habe ich irgendwie so 100 Seiten am Stück gelesen, die Hälfte davon gar nicht verstanden oder gar nicht so, weil es mich einfach so mitgerissen hat und mitgenommen hat. Und es versetzt mich einfach nochmal so einen ganz anderen Geisteszustand. Und das ist so jetzt so ein deutschsprachiges Beispiel, was mir da einfällt, aber was, glaube ich, wie gesagt, nicht so wirklich was mit der Art von Drogenliteratur oder so zu tun hat.
Friederike Mayröcker, ich sage nochmal einmal die ganzen Namen, damit zumindest Leute, die sofort recherchieren wollen, irgendwie wissen, wohin sie gehen müssen.
Ja, überhaupt das Lesen als Rausch, das jetzt überhaupt nichts zwingend mit irgendwelchen Beschreibungen von eben Rauschzuständen oder Drogen und so weiter zu tun hat, das wäre noch ein weiterer Bereich, über den wir heute Abend auch noch sprechen können. können, weil wir da ja nochmal in einem ganz anderen Feld sind. Also dann geht es ja eher darum, was empfinde ich beim Lesen, völlig unabhängig davon, was da steht. Weil wie Sarah gerade gesagt hat, da muss es ja gar nicht um den Rausch gehen, sondern dann geht es um den Stil, dann geht es um den Flow, den ein Text haben kann und der einen dann in einen Rausch versetzt.
Das ist sozusagen die intellektuelle Variante des Rauschen, wo ich irgendwie so wahnsinnig einfach nur so platt vor mich hingezetert habe und gesagt habe, jetzt passiert ja überhaupt gar nichts mehr. Wollen wir mal kurz, also wir müssen ja so eine Mischung machen aus so konkretem Servicebeitrag, deiner Erfahrung und deinem Schreiben, Sarah, aber auch vielleicht so einem kleinen Abriss, wie weit muss man denn zurückblättern, wenn man auf eine vernünftige Rauschszene kommen will. Wahrscheinlich kannst du sagen, ihr seid Leute Dinge aufschreiben, aber das ist vielleicht ein bisschen, so viel Zeit haben wir heute nicht.
Nein, also natürlich haben wahrscheinlich SchriftstellerInnen schon immer irgendwie über Rauschzustände geschrieben, aber wenn man das jetzt so auf die Literaturgeschichte mal zurückblickt, dann fängt das meistens oder setzt man da meistens so um 1800 an, also dann so in den letzten 250 Jahren. Und das zieht sich dann aber eigentlich bis in die Gegenwart durch. Also das hat dann seine Höhen und Tiefen. Also dann gibt es irgendwie Baudelaire, der im 19. Jahrhundert mit Haschisch experimentiert. Und dann gibt es gerade in den 20er Jahren ist Kokain so eine Modedroge, die sehr viel konsumiert wird und worüber geschrieben wird von Hans Fallada unter anderem. Und in den 60er Jahren, auch im Zuge der Studentenbewegung und der Hippie-Zeit, kommen irgendwelche LSD-Trips und Mescalin kommt dann auch in die Literatur. Ja, und in den 90er Jahren oder dann so 80er, 90er Jahre, wenn es dann so langsam in die Clubkultur und Rave-Kultur kommt, dann mit Reinhard Götz. Also da kommen dann so die Drogen, mit denen wir heute eher auch noch in der Partykultur und so weiter zu tun haben. Aber eigentlich zieht sich das über die ganze Literaturgeschichte.
Also kurzer Drogencheck, wir haben zwei Beispiele. Wollt ihr zuerst hören Reinhard Götz, Rave, oder wollt ihr lieber hören Walter Benjamin, Haschisch in Marseille? Also das eine aus dem
das
Jahr...
Das sind zwei sehr große Bereiche.
Also meine Kategorisierung heißt jetzt Drogenarten und auch unterschiedliche Zeiten. Ne? 1998 ja. Rave und 1932 Haschisch in Marseille. Vielleicht können wir zumindest diese Schilderung vergleichen. Sarah, du darfst aussuchen.
Ich würde gerne erst Benjamin hören.
Gut, Walter Benjamin.
In jener kleinen Hafenbar begann dann der Haschisch, seinen eigentlich kanonischen Zauber mit einer primitiven Schärfe spielen zu lassen, mit der ich ihn vordem wohl noch kaum erlebte. Nämlich er machte mich zum Physiognomiker, zumindest zum Betrachter von Physiognomien, und ich erlebte etwas in meiner Erfahrung ganz Einziges. Ich verbiss mich förmlich in die Gesichter, die ich da um mich hatte. Besonders erinnere ich mich an ein grenzenlos tierisches und gemeines Männerantlitz, aus dem mich plötzlich die Falte des Verzichts erschütternd traf. Männergesichter waren es vor allem, die es mir angetan hatten. Es fing nun das lang ausgehaltene Spiel an, dass in jedem Antlitz mir ein Bekannter auftauchte. Oft wusste ich seinen Namen, oft wieder nicht. Die Täuschung schwand, wie im Traume Täuschungen schwinden, nämlich nicht beschämt und kompromittiert, sondern friedlich und freundlich wie ein Wesen, das seine Schuldigkeit getan hat. Unter diesen Umständen konnte von Einsamkeit keine Rede mehr sein. War ich mir selbst Gesellschaft? Aus Walter Benjamin, Haschisch in Marseille, 1932.
Gutes Beispiel für Drogenliteratur.
Ich finde diesen Text insbesondere spannend, weil er da so beobachtungsmäßig rangeht und sehr genau herausfinden will, was diese Droge jetzt mit ihm macht. Und man hat es ja auch gerade gehört, das ist so ein Beispiel, wo der Schriftsteller, die Schriftstellerin dann wirklich genau beschreibt, was sieht sie in dem Moment, was nimmt er wahr und wie wirkt sich das auch auf ihn aus. Und das ist dann so, das haben wir in der Zeit und ein bisschen früher so ganz häufig, so diese Versuche, diese Selbstversuche, die dann irgendwie in Literatur umgeschrieben werden.
Sarah?
Ich finde es interessant, dass im Endeffekt ja durch diesen Versuch, das so festzuhalten und wahrnehmen zu wollen, ja fast so ein bisschen die eigentliche Funktion von der Droge ja verloren geht, nämlich irgendwie etwas in sich loszulassen oder also wirklich eine neue Erfahrung zu machen, die man vielleicht auch erstmal nicht versteht und vielleicht dann auch erstmal nicht intellektualisieren kann. Und das ist, fand ich jetzt an dem Text sehr deutlich, dass ihm, also jetzt in diesem Auszug, den wir gehört haben, dann plötzlich am Ende erst so auffällt, ist das ja, das ist ja meine Introspektion. Also bin ich das eigentlich, der diese, also dann fällt ihm das erst so auf. Und das fand ich jetzt irgendwie interessant, ja.
Aber es ist, das ist doch auch genau, dies ist doch die Überfrage auch in diesem Podcast, ne, ob das eigentlich funktioniert und weswegen diese so hingeflapste Frage, ist Literatur ein Ersatz für Rausch und so weiter, natürlich ist da, liegt darin die Frage, es muss mit Worten passieren, irgendwas zu beschreiben. Bei Musik ist genauso wie über Musik sprechen, dann sind diese Worte auf einmal Krücken und alles, was wirklich funktioniert, funktioniert eben auf dieser unbeschreibbaren Ebene. Aber jetzt bist du ja Schriftstellerin und versuchst ja auch genau das, vielleicht nicht unbedingt jetzt den exakten Drogenrausch nachzuspielen, um das nicht so zu parallelisieren, aber ist das vielleicht schon so eine vorgezogene Antwort, dass das genau das Schwierige ist an Literatur und Rausch?
Also ich persönlich bevorzuge auch Literatur, die, also sowohl beim Lesen und dann eben auch in meinem eigenen Schreiben, die eher, naja, implizit ist, also wo so ein Rausch einfach passiert durch das Schreiben, durch den Text, durch die Sprache, durch die Möglichkeiten, die einem Literatur gibt, aber eben nicht, indem ich voranstelle, okay, jetzt habe ich LSD genommen und jetzt schauen wir mal, was passiert oder so. Und also natürlich gibt es auch da bestimmt gute Beispiele in der Literatur, aber am Ende finde ich einen Text spannender, der, wo ich am Ende denke, okay, was war das gerade? So würde ich sagen, versuche ich auch zu schreiben. Manchmal macht es natürlich auch Sinn oder manchmal will man auch erzählen, was einem jetzt gerade konkret passiert oder was gerade konkret mit diesem Verhalten oder mit diesem Konsum oder mit dieser Notwendigkeit des Konsums oder wie auch immer. Also es gibt ja sehr verschiedene Perspektiven auch auf Drogenkonsum oder Rausch oder Momente, in denen auch literarisch man sagt, okay, jetzt gehe ich halt raus auf eine Party und setze mich dem aus einem bestimmten Grund und das ist dann der Text. Da geht es dann aber eben nicht um die Rauscherfahrung als, ja, als irgendwie eins aus der Gesellschaft heben, sondern ja, das ist dann schon so vorangestellt. Auch, ja.
Ich muss da kurz noch mit einem Text von dir anschließen, weil das finde ich ganz interessant, dass du sagst, also es geht eigentlich in dem Walter Benjamin, eben der Versuch des Selbstexperiments und das zu beschreiben. Und ich habe von dir auch den Text gelesen, sein Zimmer für mich allein, in dem die Erzählerin darüber spricht, was in der Wohnung oder in den Wohnungen von Männern, mit denen sie geschlafen hat, was sie hinter in diesen Wohnungen macht. Und sie versucht sozusagen, also das ist auch, finde ich, ein ziemlich analytischer Text, weil diese Erzählerin eigentlich davon ja berichtet, wie sie versucht, selbst da zu bleiben in dieser Wohnung. Und dann, also von ganz einfachen Sachen, sie möchte etwas von sich da lassen, wie irgendwie ein Haar oder irgendwelche Dinge, von denen sie weiß, ich gehe da zwar raus, aber damit ist in dieser Wohnung etwas verändert worden und das eskaliert sie sozusagen dann, wie weit ihre Markierung dieser Wohnung bleibt. Also da geht es auch mehr um das Erzählen, wie das ist in diesem Morgen danach, als zum Beispiel um die Nacht oder diese ganzen Gefühle, sondern das ist auch so ein Sezieren dieses seltsamen Zustandes. Das ist ein bisschen Walter Benjamin-mäßig, oder? Das kannst du auf den nächsten Buchrücken draufdrucken.
Ja,
das ist auch ein bisschen wie ein Experiment.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, so habe ich diesen Text auch geschrieben oder das ist zumindest so diese Situation, beschreibt diese Situation ganz genau, ja. Wie gesagt, ich glaube, es gibt so diese verschiedenen Wege, also und ich musste jetzt über diesen Walter Benjamin Text irgendwie so ein bisschen schmunzeln, weil ich das natürlich von diesen ganzen Intellektuellen auch aus dieser Zeit kenne, also ich kenne ja auch diese Literatur auch Ernst Jünger und so, die irgendwie so, und das gibt's ja, hat sich ja bis heute durchgezogen, also es gibt immer wieder so diese Momente, wo sich dann ein Autor, eine Autorin hinsetzt und sagt, so jetzt nehme ich Kokain und jetzt schreibe ich einen Text. Es hat auch seine Schönheit oder es hat auch irgendwie seine Momente, in denen das funktioniert, aber manchmal kippt's auch in sowas ja, so Unangenehmes oder auch irgendwie leicht, ja, so Fremdscham-mäßiges. Weil manchmal denke ich mir auch, jetzt nimm doch einfach Drogen und hab mal deinen Spaß.
Das ist ja auch so ein bisschen ein Grundproblem an dem ganzen Prozess, dass der Rausch und sich und Schreiben sich ja eigentlich im gleichen Moment irgendwie ein bisschen ausschließen und das Schreiben ja eigentlich immer das Nachgeordnete ist. Also es geschieht nach dem Rausch.
Dann würde ich fast ein bisschen widersprechen.
Oder während.
Ich wollte tatsächlich gerade auch noch ein Beispiel anbringen, wo das dann so Hand in Hand geht oder wo es gibt so diesen großen Mythos eines Romans Unterwegs von Jack Kerouac, wo der Mythos besteht, den hat er unter Drogeneinfluss geschrieben und konnte überhaupt nicht mehr aufhören und war so in einem Rausch, in einem Flow drin, dass er den gesamten Text auf einer riesigen Rolle Papier geschrieben hat, weil er nicht absetzen wollte, weil er so im Flow drin war. Mhm. Und das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Jack Kerouac selber hat erzählt, ich habe den Text größtenteils auf Kaffee geschrieben, also das mit der bewusstseinserweiternden Droge stimmt in dem Fall wahrscheinlich eh nicht so ganz, aber dieser Mythos ist so riesig, dass er den Text fast überlagert. Also man muss im Grunde genommen immer miterzählen, Jack Kerouac hat diesen Text wie im Rausch oder im Rausch auf einer Schreibmaschine auf einer Rolle Papier geschrieben. Und das finde ich immer ganz spannend, weil da der Entstehungsprozess als Rauschprozess im Grunde genommen mit zum Text dazugehört. Also das ist gar nicht voneinander abzutrennen eigentlich.
Mhm, ist das eigentlich alles eins, was wir irgendwie hier in diese Ekstase-Folge reintun wollen? Also Drogenrausch, Sex, Party. Ich frage extra so offen, weil natürlich klar ist, dass Sex wahrscheinlich genau das gleiche Problem hat wie auch Rausch. Also genau dieses komische Cringe-Moment, was passieren kann, wenn genau darüber gesprochen, geschrieben wird. Und das geht halt gut oder geht nicht gut, wie es auch schon im persönlichen Gespräch wahrscheinlich manchmal gut oder nicht so gut geht, irgendwas nachzuerzählen. Aber trotzdem findet es ja statt.
Ich finde es immer problematisch. Aus einer Schrift, also jetzt in diese Momente, also sehr guter Sex oder ein sehr guter Drogenrausch, sind sich da tatsächlich ähnlich. Mhm. Das sind nämlich so Momente der Ich-Auflösung. Und dann ist natürlich aus schriftstellerischer Perspektive immer die Frage, erstmal, was ist meine Erzählperspektive? Also alles, was irgendwie so dritte Erzählperspektive, also dritte Person ist, finde ich eh schon fast ein bisschen schwierig, egal wie nah das an den Figuren dran ist. Und auch die Ich-Perspektive ist schwierig, weil wenn ich eine Ich-Auflösung erlebe, kann ich sie nicht erzählen. So, also es ergibt dann für mich auch in der Logik des Textes oft gar keinen Sinn. Das führt bei mir oft dazu, dass ich halt eher über schlechten Sex schreibe, weil das sind Momente, in denen diese Ich-Auflösung nicht stattfindet. Das heißt, da bleibe ich irgendwie bei mir, fange sogar vielleicht schon während des Sex an, das mir selber zu erzählen und habe dann auch eine Logik im Text, die irgendwie stringent ist. Ja. Also das finde ich so ganz persönlich so diese Schwierigkeit und ich kaufe das dann auch vielen AutorInnen nicht ab. Also ich kaufe das auch vielen Texten nicht ab und man merkt gerade auch beim Schreiben über Sex, das ist auch ein ganz schwieriges Feld. Und das funktioniert, finde ich, immer nur manchmal in so kurzen Sätzen oder in so Momenten, wo du merkst, okay, jetzt beginnt diese Ich-Auflösung. Okay, so. Ja. Und da kann man so ein bisschen mitgehen, das kann man so ein bisschen nachfühlen, aber weiter geht's halt nicht.
Das ist ja auch so ein Phänomen, wenn es um das Beschreiben von Rausch geht, also das Beschreiben von Rausch, so wie du es auch gerade geschildert hast. Und also im Theater gibt es das Sprichwort, in dem Moment, wo die SchauspielerInnen auf der Bühne anfangen, Spaß zu haben, hat das Publikum keinen Spaß mehr. und so ist es ein bisschen auch, könnte ich mir vorstellen, in dem Fall, dass in dem Moment, wo etwas Positives, also positiver Rausch beschrieben wird, dass dann so diese Übertragungsleistung zu den LeserInnen irgendwie wegfällt, weil ich dann irgendwie nicht mehr da richtig rankomme, im Gegensatz zu einer schlechten Rauscherfahrung, wo ich das wahrscheinlich stärker nachempfinden kann. Was wir in Literatur ja auch ganz häufig sehen, dass wir sehr viel häufiger den schlechten Rausch beschrieben haben oder den Rausch, der irgendwie ins Unangenehme kippt.
Was hat sich dann verändert?
Also da gibt es tatsächlich auch, gibt es in den 20er Jahren gibt es teilweise ganz spannende Beschreibungen. Also was mir jetzt gerade einfällt, ist Ruth Lanzhoff-York in dem Roman Die Vielen und der Eine. Das ist so ein Roman aus den späten 20er, frühen 30er Jahren, also wenn man so von den wilden 20er Jahren sprechen will, und wo sie von ganz vielen Partys in den USA schreibt. Also da ist eine junge Frau, die kommt in die USA und geht also von Party zu Party. Und was da ganz spannend ist, ist, dass sie sehr viel spielt mit Geschlechterrollen und wechselnden Geschlechtern. Also es gibt dann so Beschreibungen von Tanzszenen, wo sie sich auch alle annähern und auch miteinander flirten, miteinander sich körperlich nahe kommen, wo man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, wer kommt eigentlich wem nahe. Mhm. Also ist das jetzt, kommen sich gerade zwei Männer nahe, kommen sich zwei Frauen nahe oder Mann und Frau. Also das verschwimmt völlig und endet dann irgendwie auch so, ohne dass es aufgelöst wird. Und das fand ich eine sehr spannende Darstellung irgendwie, weil das etwas ist, was man dann doch so in den 20er Jahren auf den ersten Blick so an da noch nicht zwingend immer verorten würde. Aber das gibt es eben doch sehr stark. Und in den 60er Jahren hat man dann sehr viel, wie ich jetzt heute sagen würde, eine sehr unangenehme Beschreibung zum Teil von sehr gewalttätiger, pornografischer Darstellung, die aber immer nur davon ausgeht, dass eben der Mann die Frau dominiert und sich sozusagen sein Recht nimmt, was dann ganz viel mit Provokationen zu tun hat, also dass man so gewisse Grenzen überschreiten will, was aus heutiger Sicht aber hauptsächlich sehr, sehr unangenehm wirkt. Also das sind so zwei Pole, die man da vielleicht ausmachen kann.
Wie können wir denn jetzt noch, jetzt sind wir nämlich so theoretisch geworden, was auch gut ist, aber wir müssen nochmal zurück auf die Tanzfläche oder auf die Party in unserer Rausch-Situation, also bevor wir dann zu anderen Details jeder für sich kommen würde.
Wir brauchen noch mal einen Ausschnitt und ich finde da eigentlich Reinhard Götz als Ausschnitt gar nicht schlecht, weil da auch noch etwas mit reinkommt, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht so besprochen haben, nämlich wie das eigentlich sprachlich umgesetzt werden kann. Mhm. Also wie zumindest der Versuch gemacht wird, etwas Rauschhaftes, was in dem Fall viel mit Musik und Tanz zu tun hat, aber wie das sprachlich umgesetzt wird.
Dann hören wir das doch mal.
Gehalten vom Gehämmer. Dann sah ich, wie sie mir ihr und drehte mich um. Und lauter neue Blicke. Ich lachte, weil ich weiß nicht so genau, und drehte mich um. Was ist denn? Ach so, ja, gut. Okay. Hinter ihm, über ihm, um ihn. Da waren jetzt ganz groß die Soundgewalten aufgestanden. Diese riesigen Geräte, die in ihm ineinander donnerten, übermenschengroß. Er schaute hoch, er nickte und fühlte sich gedacht vom Bum, Bum, Bum des Beats. Und der große Bum, Bum sagte 1, 1, 1 und 1 und 1 und 1, 1, 1 und geil, 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 geil. Er sah Hardy und Lexi, Gesichter und Blicke, im Takt gestolpert, gedrängelt, gestoßen, berührt. Sah das Kaputte, Beglückte, Vertrauen und Zartes, die vielen Signale, schnell, kurz, ganz klar, vom Nächsten schon wieder verwischt, in Wellen von Sympathie. Er schaute und tanzte und sah das Schöne. Vom Rand her kamen die Beine und Lichter auf Füßen in Flashs, die Schritte und Bässe, die Flächen und das Gezischel, die Gleichungen und Funktionen einer höheren Mathematik. Er war jetzt selber die Musik. Aus Reinhard Götz, Rave, 1998.
Sag mal, Simon, also weil du hast es auch ausgewählt, irgendwie, aber wenn ihr das, jetzt ist es auch gehört und nicht gelesen, aber seid ihr jetzt seid ihr auf der Techno-Party? Seid ihr da jetzt?
Jetzt bin ich gerade nicht auf der Techno-Party, aber ich finde das überhaupt einen sehr spannenden Text aus dem Grund, weil man sehr genau erkennen kann, wie versucht wird, irgendwie Rhythmus in Sprache reinzubringen und auch irgendwie so diesen eben Techno-Rhythmus in Sprache umzusetzen und gleichzeitig aber irgendwie noch versucht zu beschreiben. Und das kämpft irgendwie so miteinander, wodurch dann eben auch so dieser Effekt vielleicht ausbleibt, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt auf einer Techno-Party, weil man eben die ganze Zeit doch immer wieder von zwei Perspektiven blickt. Also man hat so die Perspektive der Musik, die irgendwie im Rhythmus des Textes drinsteckt und gleichzeitig aber auch die Beschreibung, was sich gerade in dem Raum abspielt. Und dadurch wird man immer wieder von einem ins andere gestoßen und bleibt dann aber nicht auf der Party sozusagen.
Mich haut ehrlich gesagt immer so Beschreibungen wie Bum, Bum, Bum des Beats und 1, 1 und geil, geil, geil. Mich haut sowas leider total raus. Denn also jetzt mal unabhängig vom Rest,
Ich finde es auch schwierig. Also es nimmt mich jetzt auch nicht so komplett mit. Und ich hatte auch eher so ein Gefühl von, ja, gelingt nicht so richtig. Aber gleichzeitig musste ich jetzt daran denken, dass es in so einem Drogenrauschmomenten ja oft noch so eine Stimme in einem gibt, die das so mitkommentiert. Also man erlebt und keine Ahnung, man ist schon irgendwie da und im Moment und trotzdem ist da manchmal noch so diese Stimme und irgendwie musste ich daran denken. Also da habe ich mich dann so kurz wiedergefunden. Ich dachte, ja, ich kenne das schon. Ich habe auch oft dann noch so eine Erzählstimme im Kopf. Das kaufe ich dir jetzt ab. Aber so richtig mitgenommen hat es mich auch nicht. Und ich finde zwar auch, dass diese Rhythmik an in so ein paar Momenten funktioniert, aber gerade wenn dann so dieses Bum, Bum, Bum kommt, bin ich tatsächlich auch raus.
Aber es ist echt, mir geht es auf jeden Fall auch so, ich bin raus und gleichzeitig weiß ich aber genau, was er meint und das ist ein komisches Gefühl. Das finde ich irgendwie nicht gut und dann, aber währenddessen pumpt der Beat im Kopf und das ist so, das finde ich ein interessantes Durcheinander an. Man kann es schon verstehen, was da passiert.
Vor dem Hintergrund finde ich diesen Text eben auch ganz spannend, weil wir es ja vorhin davon hatten, so wie kann Literatur das eigentlich übertragen? Mhm. Und da ist irgendwie so der Punkt erreicht, wo man merkt, es gibt eben diese Grenze, wo man sich entweder für eine von beiden Beschreibungen entscheiden muss und dann ist die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Also kann ich diesen Rhythmus, diesen und das sich bewegen, dann irgendwie so in Sprache fassen, dass ich als Leser dann eben, wie du gerade gesagt hast, das Gefühl habe, ich bin auf der Party und es nicht nur einfach nachvollziehen kann und sagen, ah ja, ich kenne das irgendwie, sondern selber das Gefühl habe, ich bin da jetzt gerade. Mhm. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Herausforderung und auch das, was sehr häufig dann nicht funktioniert.
Ist das eigentlich ein Zufall, dass wir jetzt bisher zwei, also wir haben eine Schriftstellerin im Raum, aber dass wir jetzt zwei Männertexte gelesen haben über oder uns vorlesen haben lassen in Ausschnitten natürlich nur über Rausch und Drogen? Wie ist die Quote in der Rauschwelt?
Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist das leider kein Zufall. Ich habe sehr viel recherchiert im Vorfeld und ich habe tatsächlich, abgesehen von Ruth Lanzhoff-York, was ich vorhin erwähnt hatte, und noch Emilia Henning Ball, die auch so in den frühen 20er und in den 10er Jahren geschrieben hat. Aber die Drogengeschichte der Literatur ist eine extrem männliche Geschichte von dem, was überliefert ist. Das ist ja immer das, was das große Problem ist. Ruth Lanzhoff-York ist jetzt wieder verfügbar, war aber sehr, sehr lange, wie viele Schriftstellerinnen gerade aus der Zeit, im Grunde genommen nicht käuflich erwerblich, zumindest neu. Und von dem her ist das so ein bisschen das Problem, wenn man in die Literaturgeschichte guckt, so sagen wir mal so vor den 1990er, 1980er Jahren, da ist sehr viel verschwunden und wird nicht mehr rezipiert in der Form. Und das ist nicht nur die deutsche Literatur, also das betrifft amerikanische, britische Literatur genauso.
Ich frage mich aber gerade auch, ob das wiederum auch eine Perspektivfrage ist, also nämlich dieses explizit Ausstellen von dem Drogenrausch oder eben das einfach unter Drogen schreiben oder nach der Drogenerfahrung einfach einen Text schreiben oder aufgrund von, also ich glaube, es passiert ja auch viel, auch in dem Kopf einer Schriftstellerin passiert viel und das meinte ich eben vorhin auch so, diese Texte, die sich irgendwie so lesen, also zum Beispiel Kathy Acker, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die Kreise, in denen sie sich aufgehalten haben, waren auch Kreise, in denen Drogen konsumiert wurden, aber wenn ich diese Texte lese, dann habe ich da irgendwie auch wieder so Rauschmomente. Und da manchmal sind da so Sprachbilder, Gedankenbilder, wie jetzt eben auch bei Götz, wo ich mir denke, das ist so ein Sprachbild. Ja, da kommt man wahrscheinlich eher hin, wenn man jetzt nicht so den ganz klaren Kopf hat. Und das finde ich dann wiederum, also das ist so die Frage, die ich mir jetzt stelle. Also wie viel steckt eigentlich in so Texten, die das Drogennehmen aber gar nicht so voranstellen oder gar nicht so explizit machen, aber die Texte ist dafür irgendwie in den Texten das aber trotzdem irgendwie drinsteckt.
Mhm. Aber bist du oder fühlst du dich noch, also in der aktuellen 2021er Welt noch besonders, wenn du über unterwegs sein, One-Night-Stands, Sex und solche Sachen schreibst? Oder ist es dann besonders feministisch, solche Texte zu schreiben oder solche Themen sich vorzunehmen?
Ich würde nicht sagen, dass das feministisch ist. Ich will ja einfach erstmal nur schreiben und ehrlich gesagt auch unabhängig von meinem Gender oder von meiner Sexualität. Mhm. Und ich finde auch nicht, dass es irgendwas Besonderes ist, zu sagen, ah, ich nehme jetzt Drogen und schreibe einen Text.
Nee, ich auch nicht. Ich sage es wirklich mit der Außenperspektive oder wie man wahrgenommen wird, weil wir jetzt gerade feststellen, dass wir so eine komische Quote...
Wünsche mir natürlich, dass es diese Quote einfach nicht gibt.
Ja.
Und es ist auch eine Wahrnehmung für Literaturgeschichte gibt. Und das, und ich glaube, diese Texte gibt es, aber ich weiß, dass sie einfach noch nicht aufgearbeitet sind und dass diese Literaturgeschichte noch nicht geschrieben ist. Nämlich die Literaturgeschichte aus der queeren Perspektive oder aus der weiblichen Perspektive, die ist einfach noch nicht da und die muss aufgearbeitet werden. Und ich glaube, man wird da auch fündig. Also wenn man sozusagen tiefer gräbt, und du hast vollkommen recht, viele Sachen, ich muss zum Beispiel jetzt auch an Colette Pignon-Lore denken, die in dieser Zeit von Bataille und so eben auch schon diese Art von Texten geschrieben hat. Und die letzte Übersetzung in die deutsche Sprache stammt irgendwie aus den 70ern oder so. Also, und ist auch ausverkauft. Also da ist zum Beispiel auch irgendwie so ein ganze, es gibt so einen ganzen Apparat eigentlich an weiblichen oder queeren Schreiben, dass der überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Und deswegen aus der Perspektive würde ich sagen, ich fühle mich da jetzt nicht besonders. Ich will einfach schreiben und auch unabhängig von meinem Geschlecht und ja.
Dann lass uns doch aber noch mal einmal wenigstens kurz dann tatsächlich auch die von dir erwähnte Emmy Ball Hennings hören, weil dann ist das auch, sie auch da gewesen, aus dem Jahr 1913, Morphin.
Morphin. Wir warten auf ein letztes Abenteuer. Was kümmert uns der Sonnenschein? Hoch aufgetürmte Tage stürzen ein. Unruhige Nächte, Gebet im Fegefeuer. Wir lesen auch nicht mehr die Tagespost. Nur manchmal lächeln wir still in die Kissen, weil wir alles wissen. Und gerissen fliegen wir hin und her im Fieberfrost. Mögen Menschen eilen und streben, heut fällt der Regen noch drüber. Wir treiben haltlos durchs Leben und schlafen verwirrt hinüber. Emmy Ball Hennings, 1913.
So, jetzt müsst ihr aber auch mal kurz noch einen kleinen Satz sagen.
Was man an diesem Text ganz schön sieht, finde ich, ist, dass er eben Drogen oder Rausch jetzt nicht namentlich und wörtlich thematisiert, so wie wir es ja auch gerade schon hatten oder wie Sarah ja gerade auch schon gesagt hat, sondern dass er allein nur durch den Titel andeutet, es hat was damit zu tun, und dann bleibt es quasi den LeserInnen selber überlassen, sich anzugucken, inwieweit steht das jetzt in Verbindung und was erkenne ich da an Rauschzuständen oder auch ganz einfach an Abwesenheiten irgendwie, weil das auch eine Beschreibung ist, das passt auch sehr in die Zeit so des frühen 20. Jahrhunderts, wo Morphium und Opiate sehr populär waren und es dann wirklich so diese Zustände teilweise gab, was sie auch beschreibt, so dieses völlige Abdriften aus dem Alltag irgendwie, weil das einen sehr runterbringt und sehr entspannt und sediert in gewisser Weise, und das steckt in diesem Text, glaube ich, auch drin. Und von dem her ist das eben so ein Beispiel, wo man eher die Beschreibung von Rausch hat, ohne ihn jetzt wörtlich zu thematisieren.
Du hast so anerkennend gelächelt, Sarah.
Ja, ich fand das einen sehr schönen Text, aber gleichzeitig hat er mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil die anderen zwei Texte, die waren halt so sehr, also der eine war sehr analytisch, der andere war sehr so, ich will was erleben, und das war eigentlich eher so der, naja, ich verschwinde jetzt.
Ja, wie fast wie sterben, ne?
Ja, ja. Es fehlte jetzt halt der Exzess.
Ja. Was machen wir denn jetzt? Ist das jetzt, wir müssen mal jetzt nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht eine Antwort geben. Wie ist es jetzt mit der Literatur als Ersatz für viele Dinge, die in diesem Winter möglicherweise fehlen?
Ich glaube, dass Literatur gar nicht Ersatz sein muss, sondern ich würde das wirklich genauso auch sehen, wie Sarah das vorhin auch schon erwähnt hat. Literatur kann jemanden durch diesen Winter auch tragen, aber nicht als Ersatz für irgendwas, sondern dafür, dass es ganz eigenständig uns in bestimmte Zustände versetzen kann. Die können rauschhaft sein, die müssen nicht rauschhaft sein, uns in bestimmte Welten, Gedankenwelten und so weiter hineintragen kann. Und von der Seite her würde ich Literatur immer die Möglichkeit zusprechen, jemanden durch etwas hindurch zu tragen. Ob das jetzt der kommende Winter sein muss oder der Sommer oder der Frühling oder welche Lebensphasen auch immer. Aber ich würde der Literatur doch in dem Fall gerne die Eigenständigkeit erhalten und sie nicht zum Ersatz für etwas werden lassen.
Kann ja auch sein, dass wenn man jetzt sich besonders viele Romane, Geschichten, Gedichte reinzieht, in denen es zum Beispiel wirklich explizit um Rausch oder Club oder Dating oder Sexerfahrungen geht, dass das einen vielleicht noch mehr betrübt. Ja, das Vermissen noch größer.
Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das ist bei mir manchmal so. Aber ich freue mich trotzdem auf meinen Bücherstapel, der vor mir liegt. Und ich freue mich auch aufs Schreiben tatsächlich mal wieder. Also
verändert das Schreiben, also dass du manche Situationen, die du einfach jetzt zwangsweise auch lange nicht erlebt haben konntest und die halt mit Nachtleben in irgendeiner Form stattgefunden hat, wenn es nicht mehr stattfindet, was passiert denn dann?
Ja, definitiv. Also ich habe schon gemerkt im letzten Winter oder im ersten Corona-Jahr, dass mir, wie stark meine Inspiration tatsächlich von sozialen Settings abhängt, also gar nicht unbedingt mein eigenes Sozialleben, sondern tatsächlich einfach das Draußensein und das Dinge wahrnehmen. Und wenn das weggefallen ist erstmal, das hat mir schon auch unbedingt nicht so gut getan. Aber gleichzeitig weiß ich das jetzt und bin dafür gewappnet und finde auch viel Inspiration in anderen Dingen. Also kann mich jetzt mehr darauf einlassen. Also zum Beispiel auch aufs Lesen und die Inspiration durch das Lesen.
Wir könnten ja eigentlich, fällt mir jetzt ganz spontan ein, vor allem ihr, Simon, über 54 Books, man könnte doch jetzt wirklich die HörerInnen fragen, welche Literatur entweder versetzt euch in so einen Rauschzustand oder welche lest ihr, wenn euch genau das fehlt?
Du nimmst mir quasi die Gedanken aus dem Kopf und sprichst sie aus, weil ich hatte haargenau die gleiche Idee auch. Also das sollte, glaube ich, unsere Frage an unsere ZuhörerInnen sein, welche Literatur sie lesen, um sich in Rauschzustände zu versetzen oder welche Literatur bei Ihnen in irgendeiner Form mit Rausch in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da eine schöne Liste zusammenkriegen dann.
Und Teile davon werden wir euch hier in Lakonischer Elegant in ungefähr einem Monat vorstellen. Dann ist ja immer noch Winter und bestimmt immer noch alles genauso bei der nächsten Ausgabe von Lakonisch Elegant und 54 Books. Lakonisch Elegant alleine kommt nächste Woche wieder, wann auch immer ihr das hört, irgendwie einfach 7 Tage später von jetzt ab. Und ich habe mich sehr gefreut über Sarah Berger. Vielen Dank, dass du da warst. Und Simon, wir sind ja eh da. Wir sehen uns eh beruflich, um das gleich klarzustellen. So, es ist außerdem noch so, was ich unbedingt noch sagen möchte an dieser Stelle, ist, dass ich noch hinweisen möchte auf einen weiteren Podcast aus dem Hause Deutschlandfunk Kultur, der heißt Off the Record. Es ist schon die 4. Staffel, unser Musikpodcast quasi, der sich mit speziellen Musikthemen beschäftigt, manchmal auch prominente Gäste einlädt, damit die über wiederum ihre Musik, die sie wirklich zu auch übrigens rauschartigen oder sehr gefühlsbetonten Zuständen bringt, vorstellen. Und hier gibt es einen kurzen Vorgeschmack auf die 4. Staffel.
Off the Record, der Musikpodcast.
Wir sind zurück mit Staffel 4 von Off the Record, dem Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich, Vero Schreieck, spreche unter anderem mit dem Model Sarah Nuru über ungewöhnliche Orte, wo man, wenn man Glück hat, auch mal einen Lieblingssong entdeckt.
Ich erinnere mich, wie ich irgendwann mal diese Musik höre und ich dachte mir, hä? Das habe ich noch nie gehört. Und ich kenne aber natürlich die äthiopischen Sounds.
Und wenn Sie noch Inspiration für musikalische Weihnachtsgeschenke brauchen, kein Problem. Wir hätten da was.
Was ich sehr, sehr gerne verschenkt habe, so in den 2000ern, als ich so Teenie war, als man noch CDs gebrannt hat. Mix-CDs.
Die neue Staffel von Off the Record gibt es ab sofort in der Deutschlandfunk-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.
Die 4. Staffel von Off the Record, unser Musikpodcast, ist jetzt draußen. Und das war noch ein kleiner freundlicher Hinweis von Lakonisch Elegant. Könnt ihr mal reinhören. Ansonsten bis bald. Schönen Tag. Alles Gute. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.